Ja, gehe aufs Ganze. Eigentlich hätte ich so die Predigt auch nennen können. Aufs Ganze gehen. Es geht um die Gebote Gottes. Und tatsächlich kann man dort auch aufs Ganze gehen. Ein sehr beliebtes Thema, zumindest in einigen Kreisen. Und aber auch ein Thema, das für viel Spannung sorgt, für viel Diskussion. Und ich hoffe, zum Schluss kommt niemand zu mir und sagt, pass bloß auf, du, und werd mir nicht zu gesetzlich, mein Lieber. Wir bewegen uns nicht selten zwischen den zwei Extremen der Gesetzlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Streben nach Freiheit. Und ich glaube aber, dass es möglich ist, eine Balance zu finden, zu haben zwischen den beiden Extremen. Zu Beginn erstmal folgenden Vers, mal schauen, wer den kennt. So sehr hat Gott seine Gebote geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit es wenigstens einen Menschen auf der Welt gibt, der sie erfüllt. So, wer kennt den Vers? Hand hoch. Gibt's nicht, ganz genau. Den gibt es nicht, aber den da gibt's. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieser Vers ist die Kernaussage der Bibel, so wird er von den meisten Menschen, meisten gläubigen Menschen gesehen. Und er ist weltweit der beliebteste Vers. Und in Suchanfragen im Internet ist es tatsächlich so, oder ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gelesen, dass dieser Vers im Monat 2 Millionen Mal aufgerufen wird. 2 Millionen Mal. Ein sehr beliebter Vers. Da steckt die Botschaft der Errettung, der Erlösung von Schuld und Sünde. Da steckt die Liebe Gottes drin, dass er uns Menschen, die Welt, das heißt uns Menschen so sehr geliebt hat, indem er das Einzige, das Kostbarste, was er hatte, für uns dahin gegeben hat. Und er sagt, dass jeder, der an ihn glaubt, der soll gerettet werden. Das ist doch wirklich eine tolle Botschaft. Gottes Absicht mit uns Menschen ist, uns ewiges Leben zu geben, und er verlangt nichts anderes, als dass wir daran glauben. Ich weiß nicht, ist halt ziemlich arg. Für mich ein bisschen ungewohnt. Also, er verlangt Glaube. Glaube an die Liebe Gottes und unserem Herrn, unser Leben anzuvertrauen, darauf kommt es an. Aber nun stellt sich die Frage, was ist mit dem Rest der Heiligen Schrift? Mit all seinen Anweisungen, mit all seinen Geboten, haben die eine Bedeutung für uns Gläubige an Jesus? Oder kann ich als Geretteter einfach drauf losleben? Kann ich so leben, wie es mir einfällt? Mir ist doch vergeben. Ihr Lieben, wenn wir die Bibel ganzheitlich betrachten, so sehen wir, dass die Gebote auch im Neuen Testament von Bedeutung waren. Die Juden, die hatten 613 Gebote. Und die ersten gläubig gewordenen Menschen an Jesus waren doch Juden. Und denen waren die Gebote vertraut. Und das für die war es überhaupt kein Thema, dass sie das Gebot oder die Gebote nicht einhalten sollten. Selbstverständlich hielten sie die Gebote. Aber dann kamen Heiden zum Glauben. Zum Beispiel die Heiden in Ephesus. Und die kannten die Gebote nicht oder nur zum Teil. Und denen schrieb dann Paulus, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen Händen, damit er was habe zu geben. Oder er schreibt ihnen auch, dass sie die Lüge ablegen sollen und die Wahrheit miteinander reden. Und wir sehen, das sind Gebote. Und das Thema Gebot sorgte damals schon für Diskussionen, für Auseinandersetzung, für Spannung. So kam die Frage auf, naja, was ist dann mit den Reinheitsgeboten? Da gab es sehr viele Reinheitsgebote. Was ist mit dem Sabbat halten? Was ist mit der Beschneidung? Und wir fragen uns auch, wie war das bei Jesus bezüglich den Geboten? Hat er sie gehalten? Wie ist er damit umgegangen? Und beim aufmerksamen Lesen des Evangeliums merken wir, dass Jesus keineswegs die Gebote relativierte. Er ist einfach als Jude groß gewachsen, er feierte jüdische Feste und er erfüllte alle Gebote. Frage, was die Gebote betrifft, hat Jesus den Maßstab höher gelegt oder niedriger? Höher, sagt ihr. Oft benutze folgende Formulierung: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, Punkt, Punkt, Punkt. Ich aber sage euch. Ein Beispiel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer aber einen Mord begeht, der soll dem Ortsgericht verfallen sein. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der soll dem Ortsgericht verfallen. Wer aber zu seinem Bruder mit Verachtung redet, der soll dem Hohen Rat verfallen. Und wer das Scheltwort Narr gebraucht, der soll der Glut des Feuers verfallen. Das sind Worte von Jesus. Bei solcher steiler Ansage möchten wir uns zu Recht die Frage stellen, was hat das mit den Geboten auf sich? Was für eine Bedeutung haben sie für unser Leben? Und ich möchte jetzt ganz zu Beginn zwei Verse vorneweg schicken. Sie zitieren, sind eine meiner Lieblingsverse. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wer kennt von euch die Straßenverkehrsordnung? Jeder, der einen Führerschein hat. Oder jeder, der einen Führerschein machen will, muss sich mit dieser Straßenverkehrsordnung auseinandersetzen. Jetzt eine Frage an diejenigen, die einen Führerschein haben. Seitdem du den Führerschein hast, wie oft hast du in die Straßenverkehrsordnung hineingeguckt? Wer ist bei manchmal? Selten? Nie? Keiner von uns wird Tag und Nacht darüber meditieren, was da drin steht. Irgendwann hast du es kapiert, dass man dort oder dort nicht parken darf, sonst wird es teuer. Irgendwann kapieren wir, dass es einfach teuer wird, wenn man falsch parkt, und als braver Christ erst recht. Und dann, anstatt die 30 Euro dem Finanzamt zu zahlen, denkst du, die tue ich lieber in die Gemeindekasse rein. Das macht doch den Unterschied aus, oder? Irgendwann verinnerlichen wir diese Regeln mit dem Parken und kein Mensch muss Tag und Nacht darüber nachdenken. Der Psalmschreiber schreibt über das Gesetz des Herrn, dass er darüber nachsinnt Tag und Nacht. Mit dem Gesetz des Herrn sind eigentlich die Gebote gemeint. Die Unterweisungen, die Lehre der Tora, oder Tora, glaube ich, heißt es richtig betont. Gemeint sind die fünf Bücher Mose, ein relativ überschaubares Buch. Es wird da viel wiederholt. Und im fünften Buch Mose wird alles noch einmal wiederholt, was vorher schon stand. Und so gesagt, ist gar nicht so viel da drin. Warum soll man bitteschön über diesem Buch Tag und Nacht nachsinnen? Hat man nicht irgendwann kapiert, dass Schweinefleisch nicht koscher ist? Hat man nicht irgendwann kapiert, dass man nicht stehlen soll, dass man nicht lügen soll? Ich glaube, der Grund, weshalb sich der Psalmschreiber so intensiv mit dem Gesetz des Herrn beschäftigt, war der, dass die Worte, die darin stehen, die haben Kraft. Die Unterweisung, die Lehre der Tora haben Kraft. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir die Bibel oder das Wort Gottes wie ein Informationsbuch kennen und es versuchen auswendig zu lernen oder auch die Gebote Gottes nach einer starren Ethik zu befolgen. Darum geht's nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir die Gebote Gottes verinnerlichen, dass wir sie in uns aufnehmen und dass sie etwas mit unserem Herzen machen. Sie sind, wenn man so will, wie Brot und Wasser oder wie Medizin. Wenn wir die aufnehmen, dann wirken sie in uns was. Dann bewirken sie was. Keine starre Verhaltensregel, sondern Gottes Wort hat Kraft, unser Herzen zu verändern, in uns was zu bewirken. Gottes Wort, das heute noch sagt, es werde Licht und es wird Licht, wenn es tief in dich hineinkommt. Übrigens, ich habe mir sagen lassen, dass Tora in erster Linie nicht Gesetz bedeutet. Gesetz ist ja etwas Legalistisches, etwas, was mit Paragraphen zu tun hat. Paragraph 1, 2, 3 und ich hake's ab. Ich muss das erfüllen. Im weiteren höheren Sinne der Bedeutung von Tora spricht man eher von Lebensweisung. Gott gibt als liebender Vater seinen Kindern Lebensweisung. Weisung, wie sie leben sollen. Die Tora ist also nicht Straßenverkehrsordnung. Die Tora ist Weisung. Sie ist Lebensstil. Sie ist ein Buch voller Kraft. Und darüber kann man schwärmen, wenn es sein soll. Darüber kann man richtig begeistert sein. Sehen wir doch, wie es der Psalmdichter geschrieben hat. Und indem wir darüber nachsinnen, macht es etwas mit uns. Es verändert unser Denken. Es bringt uns in die Lage, richtig und falsch zu unterscheiden. Es befähigt uns, den Willen Gottes zu prüfen und ihn auch zu erkennen. Gottes Wort, die Gebote Gottes, sie haben Kraft. Ich musste an eine Begebenheit denken. Petrus und die Jünger sind im Boot und Jesus war auf dem See draußen. Und dann sagt Petrus hat ihn erkannt und sagt zu Jesus: Herr, wenn du bist, dann befiehle mir, zu dir zu kommen. Herr, befehle mir oder gebiete mir. Ich glaube, Petrus hat dort verstanden, dass in dem Moment, wenn Gott uns was befiehlt oder gebietet, dann können wir das auch. Gott stellt uns nicht vor unlösbaren Aufgaben. Er verlangt nicht etwas von uns, was wir nicht tun können. Nein, seine Gebote, wenn man so will, sind gleichzeitig Verheißung, dass das passieren wird. Herr, gebiete mir, dass ich zu dir komme, sagte Petrus. Wenn Gott uns befiehlt, dass wir auf dem Wasser gehen sollen, dann lässt er uns nicht baden gehen. Dann lässt er uns nicht untergehen. Wir können das dann auch, wir gehen nicht unter, weil das, was er gebietet, das hat Kraft. Ein zweiter Grund, weshalb wir über seine Gebote nachdenken sollen und uns intensiv damit beschäftigen sollen, ist, dass die Gebote Gottes sind überzeugend. Die Gebote Gottes machen total Sinn. Sie helfen uns, dass wir miteinander gut auskommen. Ich denke da an die Gebote der Gastfreundlichkeit, der Nächstenliebe, des Miteinanderteilens, das ist sowas von wichtig und lebensnotwendig. Und in bestimmten Völkern und Kulturen wird es auch sehr viel mehr praktiziert wie bei uns. Wenn wir Menschen uns nur um uns selbst drehen und uns nur mit uns befassen, dann leben wir gefährlich und dann gehen wir zugrunde. Das Gebot der Nächstenliebe macht total Sinn. Und ich glaube, Gottes Anspruch für uns als seine Kinder ist der, dass er uns mit seinen Geboten überzeugen will. Dass es total Sinn macht, sie zu befolgen. Gott will nicht, dass wir einen Zwangsgehorsam zutage bringen, einen Kadavergehorsam. Er möchte nicht, dass wir ihm einen Gefallen tun, indem wir seine Gebote halten. Nein, es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass er unser Herzen überzeugen möchte, dass es uns gut tut, wenn wir seine Gebote halten. Es macht also total Sinn, dass wir uns einander nicht anlügen. Es macht total Sinn, dass wir einander nicht bestehlen. Es macht sowas von Sinn, dass Mann und Frau sich die Treue halten. Das macht alles sehr viel Sinn. Und es geht dabei nicht darum, dass wir uns nicht das Einhalten oder der Gebote verkneifen sollen. Also ich glaube, ich sage da was Falsches. Dass wir uns das Nicht-Einhalten der Gebote verkneifen sollen. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Sünde verabscheuen. Ich habe hier einen Vers, der passt sehr. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Die Sünde verabscheuen, das geht nicht, wenn ich mir die Sünde nur verkneife. Um den Heiland nicht traurig zu machen. Das geht nur, wenn Gott mein Herz gewinnt für seine Gebote. Stell dir vor, Gott macht Urlaub. Okay, das wird nicht passieren. Aber stellen wir uns das vor, er macht Urlaub. Er kündigt es an, ich werde jetzt 3 Wochen weg sein. Ich nehme auch meine Engel mit. Du bist völlig dir überlassen. Keiner passt mehr auf dich auf. Niemand wird nichts mitkriegen. Was würde das ändern in unserem Lebensstil? Ich glaube, Gott möchte uns an den Punkt bringen, dass sich gar nichts ändert. Weil wir haben verstanden, wenn wir seine Gebote befolgen, dann tun wir uns was Gutes. Dann tun wir dabei uns ein Gefallen und nicht ihm. Wenn wir einem kleinen Kind verbieten, die Hand an den Herz zu tun, dann tun wir richtig dabei, weil es ist gefährlich. Es kann sich sehr, sehr wehtun. Es kann sein, dass das Kind rebelliert und dass es damit nicht einverstanden ist. Mann, oh, alle dürfen's, Mama darf, Papa darf, bloß ich nicht. Unser pädagogisches Ziel ist nicht, dass wir das Kind zur Rebellion erziehen. Unser Ziel ist, dem Kind Verstehen zu geben oder das Kind dahin zu führen, zu verinnerlichen, dass es gefährlich ist, wenn er seine Hand an den Herd tut. Okay, manchmal kann es tatsächlich so sein, dass es schmerzhafte Erfahrungen machen muss, bis dass es kapiert hat, dass es so ist, die Hand nicht an den Herz zu tun. Aber irgendwann hat es kapiert und es verinnerlicht dieses Gebot und es wird in die Lage versetzt, das Kind, dass es seine jüngeren Geschwister auch davor warnt. Sie verabscheuen dann das Böse, weil sie haben die Gefahr erkannt. Und genau dahin will uns Gott auch bringen mit seinen Geboten. Ihr Lieben, wir sollen uns die Sünde nicht bloß verkneifen, sondern davon überzeugt sein, was richtig und falsch ist. Gott möchte unser Herzen überzeugen. Gott möchte, dass du als Nachfolger Jesu in dieser Gesellschaft deine Überzeugung hast. Gottes Gebote sind überzeugend. Einen dritten Grund, weshalb es Sinn macht, die Gebote Gottes zu befolgen, ist, Gebote sind für uns nicht und nicht gegen uns. Sie möchten uns wohltun. Jesus sagte mal Folgendes. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist einer der revolutionärsten Sätze im Neuen Testament. Das ist ein Schlüssel, der uns den Zugang gibt, dass wir neutestamentlich Gläubige, wir, die wir an Jesus glauben, einen richtigen Umgang haben mit den Geboten Gottes. Das hier. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Gebote Gottes sind für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für die Gebote. Auch Gemeinde ist für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für die Gemeinde. Lobpreis ist für den Menschen geschaffen. Bibel ist für den Menschen geschaffen. Alles soll für den Menschen da sein. Und immer dann, wenn es scheint, dass es sich gegen den Menschen auswirkt, dann läuft was falsch. Dann haben wir etwas falsch verstanden. Nochmal zur Aussage Jesu. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Was ist hier passiert? Es war Sabbat. Und die Jünger hatten Hunger, vielleicht eine längere Reise hinter sich. Und sie hatten keine Zeit zu essen. Und sie gingen durch ein Ährenfeld und sie rauften Ähren aus. Das war erlaubt. Das war alles legal. Das Problem war, es war Sabbat. Und am Sabbat durfte man ja nicht arbeiten. Und die Pharisäer, die dabei standen, die legten das Befriedigen des Hungers als ein Arbeiten aus. Typisch pharisäisch, immer so eng und so streng wie möglich. Aber jetzt wird's interessant. Wenn ich mich mit den Pharisäern auseinandergesetzt hätte, dann wäre ich auf ihr legalistisches Niveau heruntergekommen und hätte gesagt, hey, aber wirklich, ihr übertreibt. Ihr könnt doch nicht das Raufen von Ähren als Arbeit bezeichnen. Jesus tat das nicht. Jesus sagte nicht, pass mal auf, liebe Pharisäer, das muss nicht so eng gesehen werden. Wenn die Jünger Hunger haben, dann dürfen sie das machen. Jesus lässt das Argument der Pharisäer stehen und erzählt ihnen dabei eine interessante Geschichte von David, der wirklich das Gesetz übertreten hatte, in dem, was er tat. Was hat David getan? David hatte Hunger und er geht hinein in das Haus des Hohenpriesters und nimmt sich die Schaubrote. Das war nicht erlaubt, das waren heilige Dinge und die durfte man nicht antasten. Schaubrote essen, das durfte man nur als Priester. David ging rein, heißhungrig, in einer lebensbedrohlichen Situation, nahm diese heiligen Dinge, aß und gab es auch seinen Freunden. Ich finde das toll, dass das in der Bibel steht. Also wenn die Pharisäer die Bibel geschrieben hätten, nehme ich mal an, das hätten sie bestimmt ausgelassen. Jesus erzählt diese Geschichte von David, wo David in dieser Notsituation war und sagte somit den Pharisäern, ihr versteht was völlig falsch. Er sagt ihnen, dass Gottes Gebote für den Menschen sind, ihnen zugute und nicht, dass sie durch das Gebot verhungern sollen. nicht, dass der Mensch daran zugrunde gehen soll. Die Gebote Gottes, die dienen uns und nicht umgekehrt, nicht wir ihnen. Es geht nicht darum, die Gebote wie Paragraphen einzuhalten oder sie auch zu interpretieren, eng zu interpretieren, damit den Geboten wirklich Rechnung getragen wird. Es geht aber auch nicht darum, dass wir sie liberalisieren oder verschönern. Es geht darum, dass sie uns dienen sollen. Und dort, wo sie den Menschen schaden, da ist der Sinn des Gebotes nicht erfüllt. Wenn wegen des Sabbats die Jünger keine Ähren raufen durften und ihren Hunger damit stillen sollten, war der Sinn des Gebotes nicht erfüllt. Mit pharisäischer Strenge können wir das Anliegen Gottes verhindern, nämlich unser Herzen zu überzeugen, dass es gut ist, wenn wir seine Gebote halten. Ihr Lieben, Gottes Gebote sind für uns und nicht gegen uns. Gottes Gebote sind wunderbare Sicherheitsgurte und keineswegs als Handschellen gedacht. Gottes Gebote wollen uns in die Freiheit führen und nicht in die Unfreiheit. Und wahre Freiheit können wir nur erlangen, wenn wir in der Beziehung zu Gott leben, beziehungsweise erleben. Deshalb Punkt 4. Die Gebote Gottes führen uns in Beziehung zu Gott hin. Die 10 Gebote fangen mit der Formulierung an: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe mir sagen lassen, wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen würde das heißen: Ich bin der Herr, dein Gott, und du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott, und du wirst nicht lügen. Und du wirst nicht ehebrechen. Und du wirst nicht stehlen. Warum nicht? Weil ich der Herr, dein Gott bin. Ich befreie dich aus der Sklaverei von Ägypten. Ich befreie dich aus der Sklaverei der Sünde. Ich bin dein Gott und ich befähige dich, so zu leben, wie es dir und deinem Nächsten gut tut, weil ich der Herr dein Gott bin. Zu Beginn meiner Predigt habe ich diesen Vers zitiert: Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Gottes Liebe gilt nicht seinen Geboten. Nein, Gott liebt die Menschen. Er liebt dich und mich. Er liebt uns ganz persönlich. Er möchte uns mit seiner väterlichen Liebe an uns ziehen, in eine Beziehung zu ihm bringen. Gott will, dass du sein Kind bist. Und das, was wir möglicherweise als Verbot, als Regelwerk, als Forderung verstehen, ist im Grunde genommen nicht anderes als eine Beschreibung dessen, wie Kinder Gottes sein sollen. Man könnte sagen, beim Halten der Gebote geht es um Selbstverwirklichung der Kinder Gottes. Ich werde praktisch mehr ich selbst. Und das werde ich nicht, indem ich mich auf mich selbst konzentriere, sondern dadurch, dass ich die Beziehung zu Gott im Blick habe. Je mehr Nähe du zu Jesus hast, je mehr du mit ihm redest, je mehr du dich mit seinem Wort auseinandersetzt, desto mehr wird dich das prägen. Und je mehr es dich prägt, desto mehr wirst du zu dem Menschen, den Gott sich vorstellt. Und da, wo wir dranbleiben und vorankommen wollen, das ist nichts anderes als eine Frage der Übung. Liebes Herz, Gottes Gebote haben Kraft. Sie sind überzeugend und sie zu befolgen macht total Sinn. Die Gebote Gottes, die möchten uns gut tun und möchten uns in die Beziehung zu Gott hineinfügen, führen. Und deshalb verstehe ich dann auch den David, wenn er sagt, mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Ich wünsche, dass wir alle das so sagen können. Amen.